Ja, in 10 Tagen ist Heiligabend. Wir werden in unserem Gottesdienst über das neugeborene Christuskind in der Krippe nachdenken. Wir werden Lieder singen, wir werden vielleicht ein Krippenspiel erleben, uns freuen. Und nicht nur wir tun das, sondern viele Millionen Christen auf der ganzen Welt. In allen Ländern und Sprachen. Weihnachten, Christuskind. Ich freue mich auf dieses wunderbare Fest. Es löst Gefühle von Harmonie und Geborgenheit aus. Es ist irgendwie heimelig. Und das Kind in der Krippe, das steht natürlich im Mittelpunkt. Jesus hat Geburtstag. Wunderbar. Aber mit meinem Glauben, mit der Beziehung zu meinem Herrn Jesus, hat es genau genommen gar nicht so viel zu tun. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und mein Erlöser. Und vor meinem inneren Auge sehe ich ihn immer eher so als erwachsenen Mann, so ungefähr wie in den Jesus-Filmen, ja, weißes Gewand, sehniger Körper, gestählt durch die Wüste und durch allerlei Entbehrungen. Und dann spricht er dann zu den Jüngern, er spricht zu den Menschen und er spricht auch zu mir und sagt, folge mir nach, ich habe dich gerufen. Und er sagt auch zu mir, ich vergebe dir und ich wasche dich neu, ich nehme dich so an, wie du bist und lass dir zeigen von mir, wo es hingeht. So sehe ich eigentlich, so erlebe ich eigentlich Jesus. Und dann sehe ich Jesus auch als den Wundertäter. Er ist der Herr über unsere Schwächen und unsere Gebrechen. Keine Krankheit, die er nicht heilen kann. Keine Sucht und Gebundenheit, die er nicht brechen kann. Kein Dämon kann ihm widerstehen. Und wenn der Sohn Gottes gebietet, dann muss der Teufel vom Menschen ablassen, dann muss der Dämon ausfahren vom Menschen. Ja, sogar Tote erweckt er vom Leben. Ja, und ich erlebe Jesus als den, der die Wahrheit Gottes spricht, der mir mit seinen Worten messerscharf und glasklar unsere Heuchelei, unsere Halbherzigkeit deutlich macht, der Unrecht beim Namen nennt, der klar macht, dass diese 2 Kupfermünzen der Witwe mehr wert sind als diese Goldmünzen des reichen Mannes. Und der keine Angst hat, sogar die heiligen Priester und die würdigen Schriftgelehrten vor allen Leuten zu kritisieren, zu beschimpfen. Und ich erlebe als Jesus als den, der sich auch mit den Leidenden der ganzen Welt eins macht, der es erträgt, verspottet und geschlagen zu werden. Mich rührt das besonders an, wenn ich so über die Kreuzigung nachdenke. Ja, da war ja davor noch einiges. Jesus wird verhört und viele Leute hören zu, mitten in der Nacht da in diesem Hof. Und dann wird er von den Soldaten irgendwie so gemobbt und angerempelt und die verspotten ihn, die geben ihm Ohrfeigen und so. Und das rührt mich an, mir das klar zu machen, dass Jesus das erlebt hat. Und ja, dann sehe ich auch, wo ich selbst gedemütigt worden bin oder wo ich mich gedemütigt fühle, dann finde ich mich da wieder in Jesus. Und ich denke, so viel mehr muss es doch Menschen gehen, die wirklich ganz, ganz schlimme Sachen erlebt haben, die vielleicht im Gefängnis waren, im Lager waren oder die sexuell gedemütigt wurden oder misshandelt wurden, die können sich auch wiederfinden in Jesus Christus, der leidet. Und was braucht es da also das Christuskind noch? Ich habe den Verdacht, mit all diesen Christkindeln und Engeln und Hirten, die das Ganze auch noch ein bisschen kulturell auf uns angepasst, als fränkische Weihnacht oder als alpenländische Krippenlandschaft dann so zeigen, da wird doch eher der Blick auf den wahren Gottessohn verstellt. Und bestenfalls ist dann das Weihnachtsfest so eine Art von niederschwelliges Angebot in der dunklen Jahreszeit für Namenschristen und noch nicht Christen oder nicht mehr Christen, denen ansonsten der liebe Gott ziemlich egal ist. Stimmt das? Ja? Nein? Okay, ein Blick in das Buch Jesaja, Kapitel 9. Und das dürft ihr, wenn ihr wollt, auch mitlesen. Ich habe jetzt keine Folie dazu. Jesaja 9, 1 bis 6. Hat mir klar gemacht, dass ich in meinem Glauben an Jesus Christus vielleicht doch etwas noch ausgeblendet habe und vielleicht nicht an mich herangelassen habe. Jesaja 9, 1 bis 6. Und da steht Folgendes. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst in Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm: wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Ja, wenn ich das lese, dann fällt mir auf, dass die Sache mit dem Kind, welches uns geboren ist, definitiv nicht in irgendeinem harmonisch kitschigen Zusammenhang steht. Ja gut, auch sonst denken wir ja an Weihnachten immer auch mal an die vergebliche Suche nach der Herberge und an die Armut von Maria und Josef, an die Not der bevorstehenden Geburt in der primitiven Umgebung des Stalls, an die Hirten, die nicht nur damals in Judäa, sondern auch später in Mitteleuropa zur sozialen Unterschicht gehörten. Aber hier im Jesaja-Text ist doch der Kontrast ganz besonders heftig. Da geht es um eine Kriegssituation. Da geht es um Bewaffnete, die mit Soldatenstiefeln in eine Schlacht stapfen. Und da geht es um Mäntel, die mit dem Blut der Verwundeten und Getöteten verschmiert sind. Und dann heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Also ein Kind soll nach dem Willen Gottes Hoffnung und Licht dorthin bringen, wo es keinen Grund für Hoffnung gibt. Der Stall mit dem Christkind würde also heute wohl eher nicht in Oberammergau oder Ruhpolding oder Tegernsee oder und so weiter stehen, sondern in Kriegsgebieten wie aktuell dem Sudan. Man bekommt es nicht so mit, weil das ist vielleicht für uns im Westen nicht so wichtig, was da abgeht. Oder natürlich in der Ukraine oder im Gazastreifen. Vielleicht aber auch in den Slums von Manila oder in den Arbeitervierteln der Billigtextilfabriken in Bangladesch. Ja, was bringt aber denn die Geburt eines Kindes konkret für Menschen, die wenig Grund zur Hoffnung haben? Für mich ist da erstaunlich die Reaktion der Hirten, die in Bethlehem das Christuskind gefunden hatten. Und da möchte ich gerne mal einen zweiten Text lesen, diesmal aus Lukas, Kapitel 2, 15 bis 18. Lukas 2, 15 bis 18. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen von den Engeln über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Ja, sicherlich hatten die Hirten schon zahlreiche neugeborene Kinder gesehen. Was war denn jetzt an diesem Kind anders, dass die Hirten staunten und so aufgeregt waren? Klar, die Ankündigung der Engel, das war natürlich ein einmaliges Erlebnis. Übernatürlich. Etwas, was keiner der anwesenden Hirten jemals vergessen würde. Aber dann in Bethlehem? Was folgte denn auf diese außergewöhnliche, dramatische Ankündigung? Das Lukas-Evangelium sagt nicht mehr als, sie fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Mehr nicht? Hatte das Jesus-Baby dann vielleicht einen Heiligenschein? Ist ja auf vielen Gemälden der Fall. Oder hatte es vielleicht so den rechten Arm erhoben und irgendwie mit dem Händchen die Besucher gesegnet? Ich glaube nicht. Und dennoch hatten die Engel zu den Hirten gesagt, ich lese nochmal Lukas 2, diesmal Vers 11 und 12, heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Also die Engel verkünden, dass der Messias geboren ist, Christus, der Retter. Und das Zeichen ist einfach nur, ihr werdet ein Kind in Windeln gewickelt finden, in der Krippe liegend. Das ist also alles. Ein Kind in Windeln. Da hinten haben wir auch ein Kind in Windeln, gerade 2,5 Wochen alt. Ich habe vorhin gehört, der kleine Raymond. Sehr schön, wunderbar, dass es immer noch so ist. Ja, was sind denn die Eigenschaften, was so ein kleines Kind hat? Und inwiefern ergänzen Sie das Bild von Jesus, das ich so mit mir herumtrage? Ihr wisst schon, also der Jesus mit dem weißen Gewand und den Augen, die mich durchleuchten. Erstens, ein neugeborenes Kind ist völlig hilflos. Es braucht seine Mutter, es braucht ihre Wärme, es braucht den Körperkontakt. Es braucht auch Muttermilch und es muss seine angeborenen Reflexe, also das Saugen, das Schlucken, das Greifen, betätigen. Natürlich muss das Kind auch sauber gemacht werden. Gott liefert sich uns in Jesus Christus aus. Er macht sich verletzlich. Das Christkind ist vollkommen abhängig davon, was jetzt Maria mit ihm da macht. Er gibt sich in die Hände der Menschen. Er zeigt uns, wie nahe er uns sein kann. Wie ein Säugling seiner Mutter. Zweitens, ein neugeborenes Kind ist sprachlos. Das Christuskind hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Bergpredigt für die Hirten bereit. Nicht einmal ein Friede sei mit euch. Vielleicht heißt es ja, Gott spricht nicht immer zu uns durch das Wort und über den menschlichen Verstand. Er hat auch andere Wege, uns seine Güte und Gnade mitzuteilen. Vielleicht genügt ja in einer bestimmten Lebenssituation einfach nur das Wissen, Jesus ist hier, hier bei mir in dieser Situation, hier bei mir in dieser Dunkelheit, hier bei mir in diesem Raum. Und drittens, ein neugeborenes Kind bewertet und unterscheidet nicht. Noch kann es jeder der Hirtenburschen in den Arm nehmen. Es wird nicht schreien, es wird nicht fremdeln. Dazu ist es noch zu klein. Auch wenn die Hirten wahrscheinlich einen ausgeprägten Körpergeruch haben und tiefe Stimmen. Gott macht keine Unterschiede. Weder Hässlichkeit noch Schönheit, weder Hautfarbe, Geschlecht, Kultur, sozialer Stand zählen für Jesus. Er nimmt dich an, ganz gleich, was dich geprägt hat, wie dein Vorleben aussieht. Ja, Gott kommt als Mensch. Doch er begegnet uns in den Evangelien erstmal nicht als Prediger, als Heiler, als geistlicher Kämpfer. Das alles kommt später. Nein, am Anfang ist Jesus ein Baby. Hilflos, sprachlos. Und das hat Jesus mit einem jeden von uns gemeinsam. So hast auch du den Weg ins Leben begonnen. Dieses Kindsein gehört, und das ist mir eigentlich erst so in den letzten Jahren mehr und mehr klar geworden, dieses Kindsein, was für mich ja schon lange zurückliegt, das gehört nach wie vor zu mir und das gehört auch zu dir. Selbst wenn du schon erwachsen bist. Auch du hast nämlich Hunger und Durst und möchtest satt werden. Im ganz wörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Hunger nach Leben, Durst nach Liebe. Auch du brauchst Zärtlichkeit und Nähe. Auch du wirst müde, brauchst Ruhe. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, jeder von uns war mal ein Kind. Und jetzt bräuchte die Dagmar, die sich für heute entschuldigen lässt, die könnte das noch viel besser erklären. Die Tiefenpsychologie sagt nämlich, dieses Kind, welches du einmal warst, ist immer noch ein Teil von dir. Es ist dein inneres Kind, sozusagen. Es gibt auch in uns erwachsenen Personen kindliche Anteile, Gefühle, Bedürfnisse, Prägungen aus der Kindheit, die wir einfach so mitgenommen haben ins Erwachsenenleben. Und da möchte ich ein paar Beispiele mal nennen. Erstens, emotionale Reaktionen, also zum Beispiel übertriebene Wut, Angst, Traurigkeit in Situationen, die objektiv gesehen harmlos sind. Verletzlichkeit bei Kritik oder Ablehnung, weil alte Muster aktiviert werden. Zweitens, Bedürfnisse nach Geborgenheit und Anerkennung, Sehnsucht nach Nähe, Sicherheit und bedingungslose Liebe. Starkes Bedürfnis nach Lob und Bestätigung. Drittens, Verspieltheit, Kreativität, Freude am Spielen, Fantasie, Humor und an spontanen Ideen, Begeisterung für kleine Dinge wie ein Kind, das staunen kann. Viertens, Vermeidungsverhalten, Rückzug oder Trotzreaktionen, wenn man sich überfordert oder wenn man sich nicht verstanden fühlt. Konfliktverhalten wie zum Beispiel Schmollen oder Flucht, weglaufen. Und fünftens, Selbstwert und innere Glaubenssätze, alte Überzeugungen wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich muss brav sein, um geliebt zu werden. Auch das steckt vielleicht tief in uns drin. Ja, das sind Kindheitsmuster, die können wir nicht einfach wegradieren. Die sind einfach da. Und Jesus, jetzt beginne ich doch zu verstehen, warum du als Kind zu uns gekommen bist. Denn du willst nicht nur dem erwachsenen, vernunftgeleiteten Menschen begegnen, du willst auch meinem inneren Kind, was ich doch noch irgendwo bin, begegnen. Du willst mich dort in der Tiefe heilen oder einfach empfangen, wo gute Worte meine Gefühle und Festlegungen gar nicht erreichen können. Also wo es gar nicht über Sprache geht, sondern über Nähe. Meine Ungeborgenheit und meine Ängste, meine Selbstzweifel, meine Verletzungen, auch meine Wut und mein Trotz, aber auch meine kindliche Freude und meine Kreativität. Alles ist vor dir offenbar. Und weil du selbst Kind warst, freust du dich, auch diesen Teil von mir zu berühren und mit deiner Liebe und Sanftheit auszufüllen. Zum Schluss noch ein Gedanke von Paul Gerhardt, dem Liederdichter. Der hat uns ja viele wunderbare Lieder hinterlassen. Und auch das Weihnachtslied »Ich stehe an deiner Krippen hier«. Vom Text her ist es so etwas wie eine anbetende Meditation über das Christuskind in seiner Krippe. Und wenn man das Lied aufmerksam singt oder liest, dann merkt man, es geht nicht nur um das Kind in der Krippe, es geht um den Betrachter selbst, also um mich. Zum Beispiel heißt es dann in Strophe 2, dem Sinn nach, als ich noch nicht geboren war, da warst du schon für mich geboren und hast mich für dich auserwählt. Und da mischt sich dann so tiefe Dankbarkeit mit Anbetung und der Verwunderung, warum denn Christus in einer armseligen Futterkrippe liegt. Und schließlich kommt dem anbetenden und staunenden Ich ein, wie ich finde, wunderbarer und wahrhaftiger Gedanke. Da muss man ein bisschen durchhalten, denn es ist dann schon die 9. Strophe. Ja, so viel singen wir ja nie normalerweise. Und da steht in der 9. Strophe drin: Eins aber hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und alle deine Freuden. Ja, einmal im Jahr erinnert uns das Weihnachtsfest daran, Jesus kommt zu uns als ein Kind. Und auch du selbst hast noch etwas vom Kindsein in dir. Und Jesus ermutigt dich damit, falsches Erwachsenensein, also falsch in dem Sinne, dass man quasi das Kindliche sozusagen ignoriert und wegschiebt und so diese erwachsene Hülle drüber schiebt. Das wäre nicht richtig, weil das Kind ja auch dazu gehört. Also Jesus ermutigt uns, dieses falsche, aufgesetzte Erwachsenensein mal abzulegen, wieder zurückzugeben und zu glauben und zu staunen und die Nähe Gottes zu suchen wie ein Kind. Begegne dem Christuskind und, wie Paul Gerhardt sagt, sei du selbst die Krippe. Und dann trägst du als Krippe im Bild Christus, deinen Heiland, in dir drin. Und dann kann es Weihnachten werden. Amen.